Wenn Sie, wir müssen uns jetzt dringend kümmern um einen Belegungsplan. Nach diesem Sonntag, nach diesem Wahlsonntag, der jetzt kommt, danach rechne ich mit einem Riesenansturm der Frustrierten und Perspektivlosen.
Also man bellt sich jetzt mal ganz ehrlich, glauben Sie wirklich, dass Japan sich auf diese popeligen Landtagswahlen niederschlägt?
Gegenfrage, glauben Sie, dass es dieses popelige Moderatorium geben wird ohne Landtagswahl?
Ah, zweite Gegenfrage. Glauben Sie, dass der Ausstieg vom Ausstieg aus dem Ausstieg auch noch kommt, wenn die Landtagswahlen vorbei sind?
Dritte Gegenfrage. Sollten wir nicht wenigstens anerkennen, dass Schwarz-Gelb den Ausstieg vom Ausstieg ausgesetzt hat und nicht die Landtagswahlen?
Bellt sich, das ist so fast normal.
Kobold Nummer 257, Schwappus. Hallo und herzlich willkommen zum 257. Kompott, den ich bei blöd guckenden, vorbeilaufenden Personen am heutigen Freitag, dem 1. April 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12, 28.
Ja, und im Hintergrund ein Motorflugzeug irgendwo. Bilde ich mir zumindest ein. Egal. So, die Folge hätte heute auch fast noch Müsli-FDP heißen können, nach einem Zitat von Herrn Dr. Sebastian Pflugbeil. Aber nein, da konnte ich mich dann gerade doch noch dran hindern. Das Intro kommt nebenbei aus der aktuellsten Neues aus der Anstaltssendung, die Ausstiegswahl, wo Priol und Pelz sich schlicht und ergreifend einfach mal recht mit haben. Aber ja. Und thematisch gibt es hier wieder die eigentlich inzwischen ja nun schon fast klassisch zu bezeichnende Teilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech und Spieß. In der Politik-Ecke habe ich den ersten Teil wieder komplett den Atommeldungen gewidmet. Mit Neuem aus Japan und Reaktionen in Deutschland. Wobei da noch die größere Schwierigkeit darin bestand, dass die Meldungen, die nach der Wahl in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gekommen sind, die nur direkt nur von der Wahl kamen, da eigentlich nur so sehr begrenzt hingepasst haben. Deswegen musste ich da ein bisschen tricksen. Aber ja, und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach hört, das ist dann... Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der ich Meldungen von der Regierung verstaut habe, die eben gerade nicht reine Atommeldungen sind, Neues aus und zu Libyen, mich dann mit den Qualergebnissen und deren Auswirkungen befasst habe und mehr. 12 Grad, scattered cloudsiger, cool greetings. Die 12 fühlen sich wie 10 oder 11 Grad an und der Wind macht irgendwas zwischen 19 und 35 km/h aus dem Westen. Und irgendwer hat die Kreischkinder rausgelassen. Hilfe! Mal gucken. Wenn es mir viel zu nervig wird, dann muss ich hier irgendwie mal abbrechen. So, da bin ich jedenfalls erstmal wieder. Mit einer größeren Anzahl Nachrichten. Als wir da zum Beispiel eine hätten, wo, drücken wir es mal vorsichtig aus, die Tatsache, dass diese Nachricht nicht vorher erschienen ist, nicht groß in den Medien breitgetreten wurde. Nämlich die Hartz-IV-Erhöhung, die gilt. Und zwar seit letztem Freitag. Stimmt nicht, seit 20. war irgendwie mir irgendwo begegnet oder so. Kann das überhaupt hinkommen? Nee, das kann nicht hinkommen. Also jedenfalls, unser herzallerliebster Bimbis-Präsident hat sich erst am letzten Freitag bequemt, die ach so großzügige Hartz-IV-Erhöhung, die riesige Reform zu unterschreiben. Na, da ist noch irgendwie im März... Hatten ja nun alle Gremien brav genickt. Dann ist ihm das Gesetz, was so von allen legislativen Behörden, hätte ich jetzt fast gesagt, also von allen legislativen Schritten abgenickt war. 10.40 Uhr. Ist ihm dann zugegangen und dann hat er da keine Ahnung, was da Wuffi gemacht hat. Also ich weiß, was er nicht gemacht hat, nämlich es unterschrieben. Da hat er dann keine Ahnung, irgendwie seinen fetten Hintern platt gesessen. Und jedenfalls gab es da also letzten Freitag die Meldung, dass Wuffi dann brav mal unterschrieben hat. Na, also es riecht für mich vor allen Dingen nach, sämtliche Bescheide, die da vorher ausgestellt wurden, hatten keine Gesetzesgrundlage. Ich hasse laute Kinder. Aber ja, so. Dann auch vom letzten Freitag gab es den Schnappabtritt. Habe ich in Teil 1 ja schon erwähnt. Nämlich der BDI-Präsident Schnappauf, der dann den Schnapp abgemacht hat. insbesondere den Schnappabgang. Wiegen der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Werner Schnapp, stellt sein Amt zur Verfügung. Hintergrund ist die Affäre umstrittener Äußerungen von Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle. Schnapp wird angelastet, dass die Zitate an die Öffentlichkeit gelangten. Brüderle soll demnach das Atommoratorium mit den anstehenden Landtagswahlen begründet haben. Wegen einer Indiskretion hat er seinen Hut genommen. Na, das lässt die Aussage von Brüderle von wegen, ja, aber er sei ja nur falsch zitiert worden, dann doch irgendwie so ein bisschen eigenartig erscheinen. Weil entweder das Zitat war falsch, na, also das Protokoll, oder die Aussage war richtig und sie ist auch völlig richtig wiedergegeben worden und das Problem war nur, dass sie in die Öffentlichkeit gelangt ist. Warum sollte man für ein falsches Zitat zurücktreten müssen? Für die Indiskretion eines falschen Zitats, also na, vor allen Dingen gehe ich mal davon aus, dass niemand dem Schnapp auf persönlich vorwerfen wird, das Protokoll geschrieben zu haben. Und von daher, es riecht alles komisch. Nicht, dass das irgendwen wundern würde, aber ja. Dann ist Brüderle unter Druck. Nämlich nach dem BDI-Hauptgeschäftsführer-Rücktritt gerät auch Bundeswirtschaftsminister Brüderle erneut unter Druck. SPD-Fraktionsvize Heil und die linken Abgeordnete Bartsch forderten den FDP-Politiker auf, seinerseits Konsequenzen zu ziehen. Und über der zieht aus gar nichts irgendwelche Konsequenzen, von daher, ja. Blub. So, dann hat auch die Ruderwelle gerudert. Na, wegen, weil letzte Woche waren ja Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und noch am, lasst mich lügen, Freitagabend verkündete Westerbrülle, FDP-Chef Guido Westerwelle sieht nach einer möglichen Wahlschlappe am Sonntag in Baden-Württemberg keine direkten Auswirkungen für seine Partei auf Bundesebene. Jede Landtagswahl sei zunächst einmal eine Entscheidung über das eigene Bundesland, sagte Westerwelle am Rande des FDP-Wahlkampfabschlusses in Freiburg. Die FDP lag in Umfragen zuletzt bei 5%. Die Frage, ob er nach einer Wahlniederlage sein Amt als FDP-Chef zur Verfügung stellen würde, wollte Westerwelle nicht beantworten. Komisch, ne? Also normalerweise ist es so, wenn sie erfolgreich sind, dann brüsten sich Parteien damit, dass dieses großartige Wahlergebnis doch beweisen würde, dass die Wähler ihre Politik gut fänden. Bla, 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 bla. Und ein schlechtes Wahlergebnis heißt dann aber nicht, dass die Wähler bundesweit ihre Arbeit beschissen finden. Also die Begründung dafür, die müsste mir nochmal jemand erläutern. Da bin ich irgendwie noch nicht durchgestiegen, wie das jetzt eigentlich funktionieren soll. Na, also Westerbrülle halt. Schwupp. So, dann E10, das umstrittene Bio-Treibstoffzeugs. Das setzt übrigens die Bundespolizei nicht ein. Selbst in Bundesbehörden stößt der neue Biosprit E10 auf Skepsis. Die Dienstfahrzeuge des Innenministeriums werden bislang nicht mit dem umstrittenen Biokraftstoff betankt. Man wolle erst prüfen, ob Teile des Fuhrparks E10 tauglich sind, sagte ein Sprecher dem Spiegel. Also so ganz blöd. Uns Bürgern wird vorgeworfen, wenn wir uns weigern, den Scheiß zu tanken. Ja, aber da gibt es doch die Liste. Guck doch einfach in die Liste. Also was gibt's da lange zu prüfen? Guck doch einfach in die Liste. Ist jetzt nicht so schwer. Und wenn ihr nicht wisst, was das für Autos sind, die da stehen, dann solltet ihr vielleicht mal in die zugehörigen Papiere reingucken. Irgendwo in den Papieren steht auch drin, was es für ein Auto ist. Das kann ja nun nicht so schwer sein. Auf einem Benzingipfel hat die Bundesregierung Mineralölindustrie beschlossen, bei den Autofahrern für mehr Vertrauen in den neuen Kraftstoff zu werben. Ja, das funktioniert zum Beispiel dadurch, dass man die Bundesautos nicht damit bedankt. Ja. Dann gab es Adenauer Panik wegen Eichmann-Prozess. Gab es eine Spiegel-Vorabmeldung, von der ich danach aber auch nicht mehr viel gehört habe. Die Festnahme Adolf Eichmanns, Cheflogistiker des Holocaust, löste Panik in der Bundesregierung von Konrad Adenauer, CDU, aus. Das geht aus bislang unbekannten Eichmann-Akten von Bundesregierung, Bundesnachrichtendienst und US-Geheimdienst CIA hervor. Israelische Agenten hatten Eichmann 1960 aus Argentinien nach Israel entführt und das Auswärtige Amt fürchtete, in einem Prozess könne belastendes Material gegen Bedienstete der Verwaltung des Bundes und der Länder bekannt werden. Der BND sollte herausfinden, was Eichmann in den Verhören über Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens der Bundesrepublik aussagte. Wie wär's damit? Ihr habt verdammt viele Altnazis, die verdammt hohe Positionen innehaben. Für ein, wir haben mit den Altnazis aber nichts zu tun. Viel zu viele. Aber nein, ach, wie komme ich denn nur auf die Idee? Natürlich haben die mit den Altnazis nichts zu tun. Na, und Filbinger war ja immer ein Nazi-Gegner. Ja, ne? Oder anders ausgedrückt, natürlich hatten die Angst davor, dass rauskommt, wie viele Altnazis oder wer von den Pfeifen, die da hohe Positionen besetzt haben, da eigentlich Altnazis waren. Und sich auch irgendwie nie geändert haben. Ne? Aber hey, ne? Und das ausgerechnet, der BND, war nicht BND Operation Gehlen? Irgendwie sowas war doch da. Na, und Gehlen war ja nun völlig unzweifelhaft ein Altnazi. Aber hey, nach Einschätzung der CIA stand die Bundesregierung am Rande der Hysterie, weil sie um das Ansehen Bonns in der Welt fürchtete. Den BND-Unterlagen zufolge hatte eine Gruppe ehemaliger SS-Führer aus Innsbruck Eichmann die Flucht ermöglicht. Nach Aufzeichnungen des Dienstes stand Eichmann allerdings in keiner Verbindung mit dem BND. Die Akten würden sie auch nie öffentlich rauslassen. Die kriegt ja nicht mal die Historikerkommission, beziehungsweise wenn sie die kriegt, dann wird jede Reaktion, jeder Bericht von der Historikerkommission plötzlich auch unter Verschluss genommen. Und darf dann erst in 100 Jahren frühestens rausgelassen werden. Es hat ja schon einen Grund, dass Gabi Weber keinen Zutritt zu den Unterlagen bekommt, keinen Zugriff. Mit völlig schleimigen Begründungen. Habe ich mir hier am Samstag reingeklickt. Dann ist Brüllrich übrigens zurückgerudert. Bundesinnenrumbrüller, genau wie die lauten Nervkinder da unten. Bundesinnenvollidiot Friedrich wehrt sich gegen den Eindruck, er sehe die Muslime nicht als Teil Deutschlands. Die Menschen muslimischen Glaubens, die sich in der Bundesrepublik aufhielten, gehörten zur deutschen Gesellschaft, sagte der CSU-Politiker im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Dennoch müsse man ihm den Hinweis zubilligen, dass die deutsche Kultur christlich-abendländisch geprägt sei, fügte er mit Blick auf frühere Äußerungen hinzu. Aufklärung hat mit christlich genau gar nichts zu tun, eher im Gegenteil, also halt die Fresse. Na, also Brüllrich rudert, nachdem ihm aufgefallen ist, dass das Gelaber, mit dem er da in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, ihm nicht unbedingt zu viel Ruhm gereicht hat. Versucht das jetzt mit umgekehrt rudern, aber auch nur so ein bisschen, weil so ein Stückchen nach links steuern oder so aussehen, als würde man ein Stückchen nach links steuern, wenn man weiter rechte Propaganda macht. Naja, also es sieht nicht richtig glaubwürdig aus. Aber ja. Es sei schade, dass seine damaligen Worte dazu benutzt worden seien, einen Keil zwischen ihn und die Muslime zu treiben. Friedrich erklärte, ihm gehe es besonders darum, dass die jungen Muslime, die hierzulande geboren seien und aufwüchsen, in Deutschland eine Heimat fänden. Komisch. Vor allen Dingen, es ist ja nicht so, als hätte er irgendwie, wäre er intensiv befragt worden, ob er denn zum Islam wechseln wollen würde, sondern er hat eigentlich gleich die erste Gelegenheit, wo er in ein Mikro reinlabern konnte, genutzt und gesagt, naja, also der Wuff, der hat nicht recht, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Na? Der hat nicht mal sich irgendwie die Zeit genommen, irgendwie da die Unterschrift unter seiner Ernennungsurkunde trocknen zu lassen. Also, keine Ahnung, ob die jemand anders vorher getrocknet hat, aber also die Zeit hat er sich ja nicht genommen. Na, von daher, das war alles dummes Gelaber, was der fallen lassen hat. Und jetzt versucht das zu relativieren. Das funktioniert noch nicht. Habe ich mir hier am Sonntag reingeklebt. Dann gibt es die Westerklammer. Das hatte ich aber schon. Unabhängig vom Ausgang der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz will Guido Westerbrüller als FDP-Chef und Außenminister im Amt bleiben. Der 49-Jährige werde unter keinen Umständen zurücktreten, erfuhr die DPA in Berlin. Noch Verschließung der Wahllokale aus Westerwelles Umgebung in den Umfragen für die Landtagswahlen. Blablabla. Ist Sonntag 17.32 Uhr. Datiert die Meldung. Dann gibt es Jubel 4, Zeitung, Doppelpunkt, Rekord bei Vermittlung von Hartz-IV-Empfängern. Berlin, DPA, das Jahr 2010 hat erhebliche Fortschritte bei der Vermittlung von Hartz-IV-Empfängern gebracht. Wie die Blöd-Zeitung unter Berufung auf die Bundesagentur für Arbeit berichtet, wurden vergangenes Jahr insgesamt 1 Million Leistungsbezieher in Ausbildung und Arbeit vermittelt. Das sei die höchste Quote seit Einführung der Hartz-Reformen 2005. Was da mir fehlt, ist, wie viele Neuzugänge hatte der in der gleichen Zeit? 2 Millionen? Und was mir dabei fehlt, wie viele Leute müssen nach der Vermittlung immer noch aufstocken? Können also von der Sklavenarbeit, in die sie vermittelt wurden, nicht leben? Das wären so zwei Zahlen, die wären schon interessant, um die eine Zahl dann mal in Bezug setzen zu können, um dann sich mal eine Vorstellung davon machen zu können, was das eigentlich heißt, was die da veröffentlicht haben. Dass das nämlich genau genommen gar nichts heißt. Aber hey, So, dann hat Bröhrich rumgechristet. Bundesinnenvollidiot Hans-Peter Friedrich hat vor Beginn der ersten von ihm gelittenen Islam-Konferenz die christliche Tradition in Deutschland hervorgehoben. Die Prägung des Landes, der Kultur aus vielen Jahrhunderten, der Wertmaßstäbe sei christlich-abendländisch, sagte Friedrich in der ARD. Zugleich rief Friedrich die Muslime im Land auf, sich stärker in die Gesellschaft zu integrieren. Sie können sich zum Beispiel Kreuze umhängen. Dann integrieren sie sich ja total. Der will nicht Integration, der will Assimilation. Und dass das nicht unbedingt auf viel Gegenliebe stößt, finde ich zumindest nicht völlig unverständlich. Um es mal höflich auszudrücken. Ich gehe irgendjemand in die Islamkonferenz besprechen, der friedrich-jauische Bildung von Religionslehrern und Imamen. Na, also ich meine, hallo? Noch bevor er überhaupt mit den Leuten redet, tritt er denen schon ins Gesicht. Na, oder anders ausgedrückt, er verfolgt weiter seine gerade Linie von Islam ist ja böse und nur Christentum ist die einzige richtige Religion. Judentum können wir jetzt ja nicht gegen sein wegen, weil ne, das fällt selbst dem auf, dass das dann doch irgendwie den Herrn Gott Wien wecken würde. Ja, aber wirklich viel gelernt hat er nicht. Dann hat Schäuble vor einer neuen Steuerdebatte gewarnt. Finanzminister Wolfgang Schäuble sieht keinen Grund nach den Wahlniederlagen unter Druck geratenen FDP beim Thema Steuersenkungen entgegenzukommen. Vorrang haben weniger Schulden, sagte der CDU-Politiker der Blöd-Zeitung. Ja, und eben ist mir noch eine Meldung über den Weg gelaufen, dass er verkündet hat, also vor 2015 gibt es sowieso keinen ausgeglichenen Haushalt. Ja, dann können wir die ganze Steuersenke-Debatte doch eigentlich komplett knicken. Dummerweise hat derselbe Schäuble noch vor gar nicht allzu langer Zeit verkündet, naja, also eventuell ganz knapp vor den Wahlen könnte man mal die Steuern runterdrehen. Wozu mir noch einfällt, nein, kann man nicht. Ende der Debatte. Aber hey. Ich glaube, die sind da hinten. Dann hau ich doch lieber in die andere Richtung ab. So, dann Bröhrichs Denunzianten. Nämlich auf der Islamkonferenz hat Bundesinnenvollidiot Friedrich mit dem Vorschlag einer Sicherheitspartnerschaft den Unmut muslimischer Verbände auf sich gezogen. Wo nebenbei ne, bei der Islamkonferenz durfte, wie wird das, Milli Görüş wieder nicht teilnehmen. Und weil die nicht teilnehmen durften, hat dann noch ein Verband gesagt, ne, also wenn die nicht teilnehmen dürfen, dann wollen wir auch nicht. Und das, obwohl sämtliche Gerichtsverfahren gegen die Milli Görüş-Leute eingestellt waren. Ohne Verurteilung. Na, also, von wegen, wir wollen die integrieren, ja, dann macht es. Und also jedenfalls hat der Bröhrich nach einer neuen Runde der Islamkonferenz erklärten die muslimische Seite, alle Beteiligten sähen den Vorstoß des Ministers mit großem Bedenken. Das Vorhaben würde eine zweifelhafte Kultur des Denunziantentums unter Muslimen. Friedrich selbst, der die Konferenz zum ersten Mal litt, sprach von einem Missverständnis. Ihm gehe es darum, muslimische Verbände zu sensibilisieren, damit sie frühzeitig bemerkten, wenn sich Jugendliche radikalisierten. Kritik an Friedrich kam auch von Bundesjustizministerin Leutheusser Schnarrenberger. Sie sagte der deutschen Presseagentur, es hinterlasse Fragezeichen, wenn die Muslime in der Islamkonferenz offener für andere Religionen wirkten, als der Innenminister. Die Opposition im Bundestag war Friedrich vor die Angst vor dem Islam zu schüren. Na, weil er hatte nichts Dringenderes zu tun, als denen zu sagen, ja, und wenn jemand aussieht, als könnte er sich radikalisieren wollen, dann meldet den. Ich frage mich ja noch, wann denn der Herr Friedrich mal vor die katholische Bischofskonferenz tritt und sie darauf hinweist, dass jeder katholische Priester oder höhere Geistlicher, bei dem der begründete Verdacht besteht, dass er sich an Kindern vergehen könnte, auch zu melden ist. Weil solange er das nämlich nicht tut, misst er mit verschiedenen Maßen. Na? Und dass bei den Katholen Kindesmissbrauch keine Einzelfälle sind, das darf man eigentlich nach dem vergangenen Jahr wissen. Also beim besten Willen. Na? Mag ja sein, dass man irgendwie bei den Moslems da auch nochmal dafür sorgen muss, dass die sich doch auch melden, wenn sie mitkriegen, dass irgendjemand irgendwie total radikalisiert wird. Aber das Gleiche könnt ihr dann übrigens bei allen anderen Glaubensgemeinschaften veranstalten. Sich hinzustellen, nur die Moslems müssen aufpassen, ist so ein bisschen dünn. Aber hey. Am Mittwoch gab es dann die Nacktverlängerungsmeldung, dass nämlich die Testphase für die Körpersgönner hier am Hamburger Flughafen bis Ende Juli verlängert wird, hat das Innenministerium in Berlin erklärt. Ursprünglich sollte die im vergangenen September angelaufene Probezeit morgen, also gestern, enden. In den vergangenen Monaten hatte es aber Meldungen gegeben, dass die Geräte fehlerhaft arbeiten. Die arbeiten nicht fehlerhaft, die arbeiten einfach total beschissen. Anzahl Fehlalarme ungefähr in der Region 100%. Na, was dann die Sicherheit eher nicht erhöht, eher im Gegenteil. Weil wenn das Ding eh dauernd Alarm schlägt, dann ignoriert man es irgendwann einfach. Und lässt die Leute durchgehen, selbst wenn die einen Alarm auslösen. Und irgendwann kommt dann mal ein Alarm, der tatsächlich mal kein Fehlalarm war. Und dann gucken sie alle beschissen. Na, und jetzt wird also die Testphase nochmal wieder weiter verlängert. Wegen, weil es hat gefälligst ein Erfolg bei rauszukommen. Solange kein Erfolg rauskommt, muss weiter getestet werden. Oder so. Gab es am Donnerstag die Meldung. Dann ist Brüllrich übrigens völlig uneinsichtig. Er weist nämlich Kritik zurück. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich hat die Kritik an seinem Auftreten bei der deutschen Islamkonferenz zurückgewiesen. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte er, die Konferenz sei dazu da, Probleme konkret anzusprechen und nicht, um sie politisch korrekt auszublenden. Einen Aufruf der SPD, die Konferenz zu boykottieren, verurteilte er mit den Worten, wer den Dialog abbrechen wolle, leiste der Integration keinen guten Dienst. Wer sich erst hinstellt und verkündet, egal was wir machen, die haben gefälligst Christen zu werden, leistet übrigens auch keinen guten Dienst. Und wer sich hinstellt und das nur in anderen Worten ausgedrückt formuliert, tut das selber. Ergo, was soll der Scheiß? Die Brüllviecher sind wieder da. Aber ja. Auch die Kritik muslimischer Verbände wies Friedrich zurück. Er sagte der Blöd-Zeitung, niemand habe einen Grund, verärgert zu sein. Mehrere muslimische Vertreter hatten bemängelt, dass Friedrich bei seiner Haltung geblieben war, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Nein, es gibt überhaupt keinen Grund, da kritisch zu sein. Ach. So, dann gab es ein paar Libyen-Meldungen, wie extra Afghanistan. Weil ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber als im Januar das Afghanistan-Mandat mal wieder zur Erneuerung anstand, wegen weil ist halt abgelaufen, ist halt immer nur befristet auf ein Jahr jeweils, da haben sie die EVEX-Einsätze abgeschafft, wegen weil man muss ja nicht da irgendwie Soldaten in der Luft verheizen. Und nachdem jetzt dann da in Libyen, in Deutschland, aber egal was, auf gar keinen Fall irgendwie auch nur ansatzweise hilft, es sei denn, man kann da irgendwie Waffen hinverkaufen, sind sie auf den Trichter gekommen, ja, dann schicken wir halt EVEX nach Afghanistan. Wegen, weil dann können dieselben Leute, die da jetzt EVEX fliegen, können dann nach Libyen und da dann Leute totbomben helfen. Mal ganz davon abgesehen, dass nach Kunduz es irgendwie so mit irgendwie Einsätzen in der Luft und Deutschland da nicht gar so genial ist. Kommt halt nicht so prickelnd. Aber ja, und ja, da hat dann also der Bundestag einem Einsatz von zusätzlich bis zu 300 Soldaten zugestimmt letzten Freitag. So, dann hat Gaddafi ist dann tätig geworden. Gaddafi vor Libyen-Konferenz. Doppelpunkt stoppt barbarische Aggression. Tripolis. Der libysche Staatschef Muammar al-Gaddafi hatte den internationalen Militäreinsatz zum Schutz von Zivilisten mit den Kriegszügen der Deutschen unter Adolf Hitler verglichen. Stoppt diese barbarische Aggression gegen Libyen, schrieb Gaddafi in einer Botschaft an europäische und amerikanische Parlamentarier. Gaddafi betonte zugleich, Libyen sei bereit, Entscheidungen der Afrikanischen Union zu akzeptieren. Allerdings ist Gaddafis Einfluss in der Union sehr groß gewesen. Herr Godwin, was? Mehr fällt mir dazu einfach nicht ein. Und für mehr habe ich, glaube ich, auch nicht die Zeit. Am Mittwoch gab es dann die Waffenlieferungen, weil nämlich die NATO bzw. einzelne Vertreter aus der NATO lauter darüber nachdenken, ob man denn den Rebellen Waffen liefern könne. Na, ist jetzt irgendwie nicht so, als gäbe es da irgendwie ein Waffenembargo oder so. Ne, so frei nach dem Motto, ja, wir müssen halt die Gegner von Gaddafi bewaffnen, damit die sich gegen den bösen Diktator zur Wehr setzen können. Ja, wegen, weil dann ist das ja großartig. Ne? Was ich noch nicht vernommen habe, ist, dass Guido sich hingestellt hat und gesagt hat, ja, Waffenlieferungen sind gut, aber nur, wenn sie aus Deutschland kommen. Nein, alles, was ich bisher vernommen habe, ist, Guido soll sich eher kritisch geäußert haben. Wahrscheinlich, weil ihm noch keiner vertickert hat, dass man dann aus Deutschland auch wieder lustig Waffen dahin exportieren kann. Sobald man ihm das vertickert, sagt er, ja, großartig, haben will. Ja, aber hey. Dann gestern gab es Auskusa. Der libysche Außenminister Moussa Koussa hat sich nämlich nach Großbritannien abgesetzt. Und das britische Außenministerium hat dann am Abend mitgeteilt, Koussa habe erklärt, dass er zurücktreten wolle. Und zwar Abend im Sinne von Mittwochabend. Der Minister war zunächst nach Tunesien und von dort nach London geflogen. Er wolle nicht länger die Regierung von Machthaber Gaddafis international repräsentieren, hieß es. Dem Vernehmen nach will der Minister um politisches Asyl bitten, aber eine Straffreiheit ist ihm jedenfalls nicht zugesichert worden und der ist jetzt auch schon ganz ordentlich ausgequetscht worden von den Geheimdiensten. Ob er darüber jetzt glücklich ist, weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen, dass er das nicht ist, aber ja. Ja, also der ist dann denen abhanden gekommen und zum Feind übergelaufen. So, dann ist in Kanada die Regierung geplatzt. Da hat ein Misstrauensvotum nämlich die Regierung gestürzt. Ein Misstrauensvotum hat die Regierung des kanadischen Premierministers Stephen Harper gestürzt. Die Parlamentarier der Oppositionsparteien stimmten geschlossen gegen den konservativen Regierungschef. Da Harper keine eigene Mehrheit im Parlament hat, stehen dem zweitgrößten Land der Erde Neuwahlen bevor. Was dann allerdings irgendwie schon im Mai stattfinden soll. Keine Ahnung, wie die das so schnell schaffen. Hier ist irgendwo ein Motorflugzeug. Wo immer du bist. Auch am Samstag habe ich mir die Bankstar reingeklebt, die nämlich die Dauerkrise loben. Der Bundesverband Deutscher Banken hat den deutschen Beitrag zum umfassenden europäischen Rettungsschirm verteidigt. Ich höre dich, ich sehe dich aber nicht. Ach, da über den Bäumen. Ja. Als Exportnation profitiere das Land besonders von einem stabilen Euro, schrieb der Präsident der Organisation Schmitz in einem Gastbeitrag für die Zeitung Blöd am Sonntag. Zugleich warnte er davor, den Rettungsschirm als Freibrief für neue Schulden zu missbrauchen. Der neue Hilfsmechanismus hat ein Gesamtvolumen von 700 Milliarden Euro. Ja, ja, und Merkel hat sich auch schon hingestellt und gesagt, naja, also nochmal Banken retten machen wir nicht. Doch, macht ihr. Ihr rettet nämlich Banken, die Ausstände bei irgendwelchen Staaten haben, die dann wieder nicht zurückzahlen können, indem ihr die Staaten in Anführungszeichen rettet. Weil die Staaten rettet ihr auch nicht, ihr gebt denen Kredite. Die, ja, könnt ihr mal raten, wann müssen sie die wohl wieder zurückzahlen? No? Nicht nie. Dann gibt's Einspruch gegen die Twitter-Leaks-Geschichte und zwar die isländische Abgeordnete Birgitta Jonsdottir hier und die beiden Netzaktivisten Jacob Applebaum und Rob Gonkreib wehren sich gegen die Auslieferung ihrer Daten in Richtung US-Geheimdienst-Blubber. Ja, also die Geschichte, die ja irgendwie jetzt schon eine ganze Weile im Gange ist. Und da wollen sie jetzt Rechtsmittel einlegen gegen das Urteil, was ich letzte Woche schon im Podcast hatte. Deswegen ist eigentlich auch nur die Meldung hier mit reingekommen. Weil sonst ist das irgendwie so ganz knapp unter völlig uninteressant. So, dann gab es die Wahlen. Da war erstmal Wahltag am Sonntag, logischerweise. In Baden-Württemberg hat es für Schwarz-Gelb nicht gereicht. Und der eigentlich nie gewählte Mappus wird dann wohl nicht Ministerpräsident bleiben können. Der muss dann weg. Dafür dürfte Grün-Rot unter Kretschmann kommen. Also wenn sie es denn schaffen, sich so weit zusammenzuraufen. Ja, wobei der Kretschmann, der ist auch eher irgendwie, naja, also der ist schon ziemlich konservativ. Oder um es mit den Worten von Herrn Pflugbeil zu sagen, wie war's? Müsli-FDP. Aber ja. So, in Rheinland-Pfalz kann der Problembeck nicht mehr alleine regieren. Allerdings sieht es danach aus, wenn die Grünen ja sagen, dann macht er mit denen halt denselben Scheiß weiter wie bisher. So, und in Rheinland-Pfalz hat es die FDP übrigens nicht über die 5%-Hürde geschafft. In Baden-Württemberg sind sie zwar knapp drin, aber völlig unzureichend, um auch nur irgendwas rauswuppen zu können. Wobei es noch kurz vor den finalen Wahlergebnissen so ein bisschen spannend wurde, insofern als die Vorhersagen, was die Anzahl Sitze anging, dann irgendwie nur noch einen Sitzvorsprung für Grün-Rot gesehen haben, aber zum Schluss sind dann, glaube ich, irgendwie zwei Sitze rausgekommen. Und das reicht zumindest auf dem Papier. So, dann gab es die Nachwahldebatte. Nach dem schlechten Abschneiden bei den Landtagswahlen ist in der FDP eine Personaldebatte entbrannt. Der frühere Bundesinnenminister Baum sagte der Berliner Zeitung, seine Partei habe massive strukturelle und personelle Probleme. Es sei dringend an der Zeit, dass jüngere begabte Politiker wie Lindner, Bahr und Rösler in die erste Reihe rückten. Was ist an denen begabt? An denen ist ungefähr gar nichts begabt, aber hey. Also ich meine, wo der Baum recht hat, ist, dass die Pfeifen, die da jetzt die Parteiführung abgeben, also insbesondere Guido mit ihrer Wir kriechen der Wirtschaft in jede Öffnung, die wir finden können, Politik, so ungefähr gar nicht mehr liberal sind. Falls sie es jemals gewesen sein sollten. Na, aber, ja. Also ich meine, wenn es nach mir ginge, es würde mir völlig reichen, wenn Baum, Hirsch und Leuthäuser-Schnarrenberger sich in eine andere Partei begeben, weil dann kann von mir aus nämlich die FDP implodieren. Na, Good Party, schlecht, Bad Party. Dann machen wir eine Bad Party FDP auf, erklären die dann noch existierende FDP zur schlechten Partei und können sie dann ohne Rettungsschirm fallen lassen. Plumps. Nennt man das dann eigentlich gemöllermannt? Ich bin gemein, ich weiß. Dann ist Steinschreier übrigens völlig blind. Er sieht nämlich keine Strukturveränderung im Parteisystem. Grüne Konkurrenz, Doppelpunkt. SPD-Fraktionschef von Frank-Walter Steinmeier sieht nach dem Wahlerfolg der Grünen noch keine langfristige Veränderung im deutschen Parteiensystem. Die Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hätten vor allem gegen eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke gestimmt, sagte Steinmeier im Deutschlandfunk. Dies habe vor allem den Grünen geholfen. Zum Abschneiden seiner Partei, sagte Steinmeier, natürlich hätte er sich mehr gewünscht. Übrigens, die SPD hat in beiden Bundesländern ziemlich massive Verluste eingefahren. In Rheinland-Pfalz sind sie nur deswegen nicht untergegangen, weil die Grünen ziemlich massive Gewinne gemacht haben. Und in Baden-Württemberg, nun ja, sie haben keine Platz-2-Positionierung. Sie sind die drittstärkste Partei. Ja, es gab mal Zeiten, da waren sie, also wenn sie nicht die erststärkste waren, dann waren sie die zweitstärkste. Ja, aber hey, erststärkste klingt allerdings auch komisch. So, dann will Röttgen einen schnellen Atomausstieg. Bundesumweltminister Norbert Röttgen will den Atomausstieg nach der Wahlklappe in Baden-Württemberg beschleunigen. Jetzt gehe es darum zu zeigen, dass die CDU nämlich auch grün könne. Nein, kann sie nicht. Aber nachdem auch die Grünen ja nicht so wirklich richtig intensiv grün können, ist das kein großes Problem, ne? Müsli-FDP. Aber ja. Mal ganz davon abgesehen, dass Röttgen vielleicht auch besser, bevor er anfängt, sich irgendwie zu äußern, mal seine vergangenen Taten beäugen sollte, wie zum Beispiel die Tatsache, dass da ein Atomlobbyist bei ihm im Ministerium der Chef der Atomgrundsatzentscheidungsabteilung ist. Na, das passt nur sehr begrenzt zu einem Ausstieg, wenn es ihr mich fragt. Also ich glaube ihm dieses ganze Geschwafel nicht. So, am Montag hat Merkel dann gar nichts geändert. Wir halten am Atomfahrplan fest, weil der ist nämlich alternativlos. Berlin, Bundeskanzlerin Angela Merkel will trotz der herben Wahlniederlage der CDU an ihrer Atompolitik festhalten. Bis Mitte Juni werden die Konsequenzen aus der Japan-Katastrophe für die künftige Nutzung der Kernenergie gezogen, sagte Merkel. Die Sicherheit der Meiler sei dabei am wichtigsten, aber auch die Bezahlbarkeit des Stroms. Ah ja, und dann hätten wir sie da wieder. Na, so gerechtfertigt. Ja, aber das ist doch alternativlos. Ja, geh weg. So, dann gibt es Loser-Dritte. Da ist nämlich am Montagabend. Ministerpräsident Stefan Mappus kündigt am Abend an, sein Amt als CDU-Landesvorsitzender zur Verfügung zu stellen. Und wenige Minuten später folgt der nächste Rücktritt. Rainer Brüderle gibt sein Amt als FDP-Landesvorsitzender in Rheinland-Pfalz auf. Also die größten Verlierer machen die Flatter. Wobei es dann irgendwie, da gab es dann den großen Skandal in Baden-Württemberg. Da gab es zwei Personen, die Mappus nachfolgen wollten. Das geht ja gar nicht, skandalös. Wo kommen wir denn hin, wenn die Bürger, die Parteien denn tatsächlich intern auch noch Demokratie betreiben würden? Wenn ich mich mal frage, ey, was soll das? Wenn da eh nur ein Kandidat übrig ist, dann ist das keine Demokratie, sondern dann ist das Bullshit. So, dann hat die Bahn einen vorläufigen, ich betone vorläufigen, Baustopp für Stuttgart 21 erklärt. So frei nach dem Motto, ja, neue Aufträge lassen sie jetzt nicht raus, aber das, was an Aufträgen schon da ist, dumm. Ja, also so frei nach dem Motto, ja, bis dann die neue Landesregierung da wäre. Na, Kretschmer hat sich dann auch schon hingestellt, so ja, also ENBW, die er ja dann von Mappos geerbt hat. Also da die Kraftwerke abschalten zu lassen, die jetzt ohnehin schon aus sind, da bräuchte es ja eine Entscheidung vom Bund. Oder anders ausgedrückt, er will das einfach nicht bezahlen. Ja, also was ist an dem Kerl grün? Die Farbe seiner Unterwäsche? Es reicht nicht. Mal ganz davon abgesehen, ich will seine Unterwäsche nicht sehen. Ja, und hier Stuttgart 21, das wird mit den Grünen gebaut werden. So, dann gibt es Nacktscan-Widerstand. Der IT-Sicherheitsverband Teletrust hat nämlich ein Positionspapier veröffentlicht, in dem noch viele Fragen offen sind beim Einsatz von Nacktscannern an Flughäfen. Versuche hätten gezeigt, dass die Detektion von Gegenständen am Körper nur ein Glied in der Kontrollkette der Flugpassagiere ist. Der Verein bezweifelt, ob der Aufwand und die Kosten für eine Durchleuchtung mit den rund 150.000 Euro teuren Geräten gerechtfertigt ist. Ein Restrisiko bleibe in jedem Fall. Und was Restrisiko heißt, haben wir ja nun auf die ganz harte Tour in Fukushima gelernt. Restrisiko heißt, dass es einem tatsächlich den Arsch und den Hintern wegbrennen kann. Fump. Tut dann im Zweifelsfall auch nur ein ganz kleines bisschen weh. Also ja, da gibt es jedenfalls noch eine Debatte. Aber wenn ich mir den Text hier komplett durchlese, dann brauche ich zu lange. So, der EU-Datenschutzbeauftragte Peter Hustings hatte die neuen Vorstöße der EU-Kommission zur Sammlung und Auswertung von Flugpassagierdaten scharf kritisiert. In Brüssel habe in dem Richtlinienentwurf die Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des geplanten Systems nicht nachgewiesen und meinte, damit wäre das illegal. Im Vergleich zu einer früheren 2007 gestarteten Initiative der Kommission zur Analyse der Passenger Name Records enthalte der überarbeitete Anlauf zwar einige Verbesserungen, nach wie vor sei aber nicht der Nachweis erbracht, dass eine groß angelegte Speicherung personenbezogener Daten zur systematischen und unterschiedslosen Bewertung aller Passagiere effizient und zweckdienlich sei. Na, und dann ist es schlichtweg illegal. Ja, ich meine, Vorratsdatenspeicherung illegal. Ja, da war noch was. Kommen wir gleich noch zu. Auch am Montag habe ich mir reingeklebt, ein Terrörchen-Druchen. Die Notfall-Wahlkampfstrategie der CDU läuft an. Linksextremistische Drohbrief mit einer Pistolenpatrone an den Innenminister. Bekenner schreiben in einer Vereinigung namens Revolutionäre Aktionszellen. Ratz. Passt nahtlos in den Rest der CDU-Strategie. Mehr Angst, Furcht und Panik. Anders kommen die ja eh nie an die Macht. Außer die Vorgängerregierung hatte was mit der SPD zu tun und hat so episch verkackt, dass die CDU vorübergehend wie das kleinere Übel aussieht. Ich glaube ja, zu spät. Damit kriegen sie ihren Totalschadenwahlkampf nicht gerettet. Oh, übrigens zu dem 8mm Kaliber der Patrone. Ist eher unüblich für Pistolen. Klingt als... verbindet sich mit der Patrone eine spezifische Botschaft. Vielleicht ist das das Kaliber, was vom Verfassungsschutz für Undercover-Agenten verteilt wird oder so. Keine Ahnung. Dann am Dienstag gab es den Sachsen-Anhalt-Dödel. Da hat die CDU zwar gewonnen und deren CDU-Fraktionsvorsitzender, ein gewisser Rainer Haseloff, der jetzt zum Ministerpräsidenten werden soll. Und die FAZ hat den interviewt. Und die erste Frage, die ist schon interessant. Herr Haseloff, Sie führen gerade Sondierungsgespräche mit der SPD. Wenn es klappt, werden Sie Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Und was ist gut im Osten? Antwort, die ostdeutsche Frau. Sie ist unkompliziert. Durch die Diktaturerfahrung setzt sie andere Prioritäten. Zum Beispiel diskutiert sie nicht stundenlang über Biofleischsorten, sondern es geht um Fleisch oder Nicht-Fleisch. Sie ist nüchterner. Liebe Emanzen, fühlt euch eingeladen, diesem Mann doch mal eure Dankbarkeit für diese Aussage zukommen zu lassen. So, in Syrien ist die Regierung dann zurückgetreten, habe ich am Dienstag mir hier reingeklebt. Berichtet das staatliche Fernsehen, Präsident Bashar Assad habe den Rücktritt von Regierungschef Naci Otri und seiner Minister angenommen. Grund sind offenbar die heftigen Proteste von Regierungsgegnern. Die Führung in Damaskus hatte vor wenigen Tagen Reformen und eine Aufhebung des Ausnahmezustands angekündigt. Es galt fast 50 Jahre und erlaubte der syrischen Partei, hart gegen politische Gegner vorzugehen. Am Mittwoch hat dann BP ein Klägerdatenleck. Da ist nämlich ein Mitarbeiter des Mineralölkonzerns BP ein Laptop mit persönlichen Daten von 13.000 Klägern verloren gegangen, die BP nach der Ölpest im Golf von Mexiko zu Entschädigungszahlen aufgefordert haben. Man bedauere den Vorfall sehr, sagte ein Unternehmenssprecher in Washington. Der Rechner sei zwar mit einem Passwort geschützt, die Informationen selbst jedoch nicht verschlüsselt. Bisher sei ein Missbrauch von Daten nicht bekannt. Ja, woher sollte euch das auch bekannt sein? So, dann gab es ein Sitzblockadeurteil, auch von Mittwoch. Sitzblockaden können laut einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gedeckt sein. Geht aus einem heute in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss des ersten Senats hervor. Die Richter haben die Verurteilung eines Demonstranten zu einer Geldstrafe auf und verwiesen den Fall zur erneuten Entscheidung an das Landgericht Frankfurt am Main. Zur Begründung hieß es, bei der Blockadeaktion handele es sich zwar im Rechtssinn um Gewaltausübung, im Zuge der strafrechtlichen Beurteilung müsse jedoch berücksichtigt werden, ob die eingesetzten Mittel im Verhältnis zum Ziel als verwerflich anzusehen seien. Da ging es darum, dass Beklagte im ursprünglichen Fall, also der Täter, der hatte es gewagt, 2003 gegen den Irakkrieg zu protestieren, indem er Sitz blockiert hat vor einem Militärstützpunkt der USA in Deutschland. Und da ist er halt zu einer Geldstrafe verurteilt worden und hat das dann aber bis vors BFFG hochgeklagt. Und siehe da, das BFFG hat geurteilt, also das ist jetzt Ohne dass da begründet wird, warum das jetzt nun so ganz dolle schlimm ist, ist dieses Urteil nichtig. So, ja, jetzt wird sich irgendwie das untergeordnete Gericht irgendwie was ausdenken müssen, warum das Urteil denn gerechtfertigt wäre. Und dann ist die Welt wieder bunt. Aber ja, also mal ganz davon abgesehen, dass irgendwie ich mir einbilde, es hätte da schon früher mal Urteile gegeben, wo das BFFG gesagt hat, Sitzblockaden sind nicht illegal, zumindest nicht zwingend. So, dann gibt es das Bundeskotzkreuz, Tagesspiegel via Fefe. Roland Kotzkoch, Klaus Wowereit und Matthias Platzeck werden mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Doch für welche Verdienste? Der ehemalige hessische Ministerpräsident könnte zum Beispiel für die Schnelligkeit gewürdigt werden, mit der er im vergangenen Jahr nach von der Staatskanzlei in die freie Wirtschaft wechselte. Na, mein Ex-Arbeitgeber hatte auch irgendwie eine Pfeife, die jetzt ein Bundesverdienstkreuz kriegt. Also ich finde den jetzt dann da irgendwie ganz akut nicht lustig. Also mal ganz davon abgesehen, hier ist das irgendwie so ein Parteiproporz-Verdienstkreuz. Weil, also ey, ich weiß nicht, ob er es mitgekriegt hat, aber Roland Kotz-Koch will ja keine Ämter mehr in den Parteien innehaben. Wegen, weil der kriegt ja jetzt mehr Geld, wenn er in der Wirtschaft irgendwie rumsaut. So, dann gestern gab es noch ein Urteil des tschechischen Verfassungsgerichts, was nämlich die dortige Vorratsdatenspeicherung für verfassungswidrig erklärt hat. Die ist damit dann mal wieder in einem weiteren EU-Staat gekippt und wirft dann irgendwie die Frage auf, gilt die eigentlich überhaupt noch irgendwo? Schweden hat sie nie eingeführt, Deutschland hat keine, Tschechien hat keine, ne? Rumänien gab da glaube ich auch irgendwie ein Urteil. Und dann gab es dann auch irgendwie ein Verfahren vor einem EU-Gerichtshof über den Inhalt, nachdem über die Formalien ja schon mal geurteilt worden war. Ja, blöb. Südele. Dann gibt es Terrorverhinderungsterror. Das BKA will nämlich einen Sprengstoffanschlag auf ein Dortmunder Stadion, also wahrscheinlich das, verhindert haben. Eine BKA-Sprecherin bestätigte einen entsprechenden Bericht der Blöd-Zeitung. Laut BKA wurde am Dienstag in Köln ein Verdächtiger vorläufig festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 25-jährigen Deutschen, der im Zweifelsfall gerade kein Islamist ist. Schon komisch. Und kann dir mal irgendjemand einen Kalender reichen? November ist lange her. Hust. Na, also, ja, und dann wollen sie auch noch irgendwie in seiner Wohnung und in der Nähe des Dortmunder Stadions je drei Sprengsätze, mutmaßliche Sprengsätze gefunden haben. Ob das tatsächlich Sprengsätze waren, da sind sie sich zumindest in irgendwie was Pressemeldungen sie geben, was mir noch irgendwo begegnet, ist gar nicht so sicher. Aber ja. Das war ein schlimmer Terrorist, der hat alle umbringen wollen. Dann gab es gestern noch eine Meldung, dass wegen S21-Brutalität ein Polizist vorbestraft ist mit Geldstrafe. Einer. Wegen unrechtmäßigen Einsatz von Pfefferspray gegen eine Demonstrantin, die nämlich am Boden lag. Na, ist ein bisschen wenig. Mal ganz davon abgesehen, da gab es so irgendwie Leute, die mit Wasserwerfern Leuten die Augen rausgeschossen haben. Wie ist denn damit? Lässt sich leider nicht mehr ermitteln, wer da in den Wasserwerfern drin war. Die Anzahl Personen wird doch relativ übersichtlich gewesen sein. Die kann man doch einfach mal alle vor Gericht bringen und dann müssen sie doch mal belegen, inwiefern sie denn jetzt sich nicht mehr erinnern können, wer denn nun gerade gesteuert hat. Und ob es nicht doch irgendwo versehentlich Beweise gibt, wer das denn nun genau war. Ja, aber hey, immerhin. So. Und dann? Was habe ich denn hier? Sowas. Ah. Das ist aus Teil 1. Egal. Gehört hier nicht hin. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke darf diese Woche dann mal wieder Dave the Bard aufspielen. Mit einem Titel ohne ID3-Text. Der heißt laut Dateinamen Pipes of Pan. Ist 4 Minuten 47 lang. Und gefunden im Pacific Music Network. Gefolgt ist das Ganze von einem weiteren Ausschnitt aus der Quersendung von letzter Woche, 24.03. Heribert Prantl zur Rudergierung. 5 Minuten 47. Und Heribert Prantl finde ich ja sowieso immer hörens, lesens und was weiß ich nicht wert. Von daher, ja, der hat da schon interessant zusammengefasst, was die Rudergierung so ausmacht. So, und dann wünsche ich mir mal wieder Feedback. Da gab es ja nun letzte Woche irgendwie so ungefähr gar nichts. Und wäre echt mal nett, wenn ihr mich mal wieder mit überhaupt Feedback bewerfen würdet. Wie ich jetzt sage, ich will mehr Feedback, das klingt ja so, als würde ich irgendwie schon ganz viel kriegen. Aber gar nichts ist mir zu wenig. So. Sonst drohe ich damit, dass ich irgendwelche schlimmen Dinge mache, wie einen April-Chat. Guido Westerwelle! Ja, das muss reichen als April-Chat. So, und genau, dann Danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder in welcher Art und Weise ihr euch sonst zu Gehör bekommen habt, was ich hier so produziert habe. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Pipes auf Perlen und dem Prantl zur Rohdergierung und bis zum nächsten Mal, wenn er nicht dazwischen kommt.
Sacred land of old. Can you hear the pipes of Pan on the warm summer breeze? If you can you feel him deep within you as he penetrates the land? May blossom to the bee, the nectar of love is on her skin. Heat returns as passions rise and Beltane's dance begins once again. All of my life I have seen many offerings to the gods and all the wonder that they hold, but how many people really can hear the pipes of Pan as they sound across our sacred land of old? All of my life I have seen many offerings to the gods and all the wonder that they hold, but how many people really can hear the pipes of Pan as they sound across our sacred land of old?
Herr Brandl, schön, dass Sie waren, selbst Sie. Sagen Sie mal, was ist mit der Regierung im Augenblick los? Was passiert da?
Es ist eigentlich das totale Chaos. Die Regierung versucht, eigentlich etwas zu machen, von dem sie glaubt, das gefällt der Bevölkerung. Es gefällt der Bevölkerung im Hinblick auf die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Und in dem Versuch, das Richtige zu machen, macht sie alles falsch. Sie macht das falsch in Libyen, sie macht das falsch mit der Atompolitik, weil sie versucht, sich zwischen den Polen hindurch zu mogeln.
Ja, aber wieso funktioniert es so schlecht? Ich meine, ich frage Sie mal, Sie sind langjähriger Leiter des Ressorts Innenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung, haben von etliche Regierungen beim Regieren zugeschaut. Haben Sie so eine schon erlebt?
Ich bin seit 23 Jahren politischer Journalist. Ich habe eine solche Regierung, die von Anfang an ein derartiges Durcheinander verursacht, die von Anfang an hin und her zieht und eigentlich nicht weiß, wo es hingeht, die so zerstritten ist, die so wenig Basis hat, nie erlebt. Man muss immer sich vergegenwärtigen, diese Regierung war eigentlich eine für die beteiligten Parteien eine Traumregierung, eine Wunschkoalition. Und es ist daraus das komplette Desaster geworden von Anfang an. Und in der Krise und in den Krisen, und wir haben ja in den 3 Monaten dieses Jahres Krisen erlebt, wie sie ansonsten, wie sie sich ansonsten in 5 Jahren verteilen. Eine gute Regierung, eine stabile Regierung, eine Regierung, die sich zwar streitet, aber die Persönlichkeiten als Minister hat, rauft sich in solchen Krisen zusammen.
Die laufen zu Höchstform auf.
Hier ist es das Gegenteil.
Kommen wir mal kurz zu Libyen. Also im Sicherheitsrat enthält sich der Außenminister und die Kanzlerin sagt, aber es ist trotzdem auch jetzt unsere Resolution. Wie ist denn sowas zu erklären? Was haben die denn da gemacht? Angeblich wollte der Guido Westerwelle sogar mit Nein stimmen. Es wird abgestritten. Können Sie sich das vorstellen?
Nun ja, Westerwelle will es eigentlich der Mehrheit der Bevölkerung recht machen. Es gibt eine ganz, ganz große Skepsis gegenüber der Afghanistan-Politik. Die Bevölkerung will raus aus diesem Krieg. Und der Impetus, die Intention von Westerwelle war, wir lassen uns auf kein neues Abenteuer ein. Eigentlich eine richtige Absicht. Aber in dieser Absicht, gegen die Resolution zu stimmen, dann sich enthalten zu haben, war ein ganz grober Fehler, weil man damit die europäische Solidarität verlassen hat, weil man dadurch die NATO schier zerrissen hat. Es wäre gut gewesen, mit Ja zu stimmen, um deutlich zu machen, wir wollen, dass Gaddafi wegkommt. Wir wollen, dass die Revolution gewinnt. Wir wollen gegen die Menschenrechtsverletzungen. Und dann hätte man sagen können, aber bei der Umsetzung der Resolution sind uns die Hände gebunden. Wir müssen erst aus Afghanistan raus. Wir müssen, oder unsere Kräfte sind noch gebunden. Man hätte schon argumentieren können. Man hätte Bündnissolidarität üben können und zugleich der Bevölkerungsmehrheit entsprechen, in dem Wunsch oder in der Sucht, so opportunistisch zu handeln wie möglich.
Kommen wir zur Atompolitik, da geht es ja ganz genauso. Da ist ja auch die Bevölkerungsmehrheit sagt ganz klar, wir wollen ganz schnell den Ausstieg, wir haben Angst vor Atomenergie, eigentlich eine ganz ähnliche Situation. Die Regierung entspricht dem oder scheinbar, es gibt ein Moratorium und sagt, also man sieht so aus, als würden sie sagen, ja, wir haben jetzt auch Angst vor Kernenergie, aber trotzdem funktioniert sie, es wirkt nicht einheitlich und es wirkt es denn glaubwürdig auf Sie, dieser Wechsel?
Es ist eigentlich völlig unglaubwürdig. Es ist noch viel krasser als der Fall Libyen. Warum? Die Kanzlerin sagt, es ist eine Katastrophe passiert, die alles umwirft, was bisher meine Überzeugung war. Es ist eine Trendwende, es ist eine Zäsur. Wir müssen umdenken, wir müssen umsteuern. Aber hinter den Worten spürt man, steckt eine andere Absicht. Und was Brüderle in dem Protokoll, das heute bekannt geworden ist, erklärt hat, heißt ja, gerichtet an die Atomindustrie, nehmt es nicht so ernst, wir stehen unter dem Druck der Wahlen.
Der Bundestag gesagt, er hätte es so nie gesagt, sei falsch zitiert, der BDI-Chef sagt auch, das ist ein Protokollfehler.
Solche Dementis machen die Sachen eher schlimmer. Ich bin der Meinung, da hat Brüderle eigentlich der Katze die Schelle umgehängt. Jetzt läutet es ganz laut und wenn Merkel und Mappus in Baden-Württemberg auftreten, dann klingelt es laut, wenn sie von der Trendwende reden. Und die Leute fühlen sich in dem bestätigt, was sie eigentlich gewöhnt haben, dass es nicht richtig ernst ist, dass es ein taktisches Reagieren ist, dass wir nur die Landtagswahlen überbrücken wollten. Und jetzt passiert es, dass die Regierung Merkel zwischen alle Stühle gerät. Die Atomfreunde oder diejenigen, die sagen, Atomenergie ist eine verantwortbare Energie, wenn man sie sichert, fühlen sich irritiert und sagen, es mag schon sein, dass die weitermachen wollen, aber die Regierung redet anders. die Atomgegner sagen, ich höre die Worte, aber dahinter steckt offensichtlich eine andere Absicht. Das heißt, man ist in der doppelten Glaubwürdigkeitsfalle. Man hat es bei allen sich kaputt gemacht.
Was glauben Sie, was am Sonntag jetzt da passiert bei den Landtagswahlen?
Ich denke, diese Unglaubwürdigkeit der Regierung schlägt über diese Regierung und den Parteien zusammen. Wenn wir vor 2 Jahren eine Wette geschlossen hätten, ob Herr Kretschmann, die Grünen oder die SPD in Baden-Württemberg eine Chance hätte, wir hätten alle laut gelacht und kein Mensch wäre auf die Wette eingestiegen. Mittlerweile diskutieren wir in den Zeitungen seit Tagen diesen Ernstfall. Das zeigt schon, wie dramatisch die Änderungen sind.
Ein Ernstfall, aber ich glaube für Deutschland kein Super-GAU. Herr Prantl, vielen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind.